Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Willkommen zu Hause. Willkommen bei Plus 1, liebe alle. Kommen Sie rein, suchen Sie sich einen Platz aus, nehmen Sie sich einen Keks. Jetzt wird's schön. Ich freue mich sehr, dass die liebe Luise hier ist. Luise Makarow ist eine sehr gute alte Freundin. Wir haben gestern gesagt, wir sind jetzt beide ungefähr 39. Mhm. Und dann habe ich mal kurz nachgerechnet. Das heißt, dass es 33 Jahre her ist, dass wir uns das erste Mal getroffen haben. Und zwar, ich kann mich nicht an die genauen Umstände erinnern, aber unsere Eltern kannten sich. Es waren immer sehr viele Kinder da, wenn wir aufeinander getroffen sind. Beschwipste Erwachsene, vielleicht ein Lagerfeuer, sowas sehe ich schemenhaft vor mir, wenn ich an unsere ersten Begegnungen denke. Kannst du das bestätigen? Siehst du auch sowas Ähnliches?
Ich sehe noch einen Nussbaum, einen Walnussbaum.
Aha.
Wo man frische Nüsse aus dieser schwammigen,
die wo Nuss stand,
hat auch manchmal sowas Schwammiges drum, man konnte das so rauspulen.
Wo stand dieser Walnussbaum, weißt du das auch noch?
Vor der Kindergartentür.
Ach so, ja, das ist allerdings ein kleiner Irrtum. Wir sind nie so richtig im gleichen Kindergarten gewesen. Ich war nur in einer Kindergruppe mit dabei, die in diesem Kindergarten waren. Aber sagen wir, wir waren wirklich so drei oder vier Jahre alt.
Aber am selben Ort waren wir.
Ja, genau. Und wie gesagt, über die Eltern auch. Und dann später, also das sind ja ne, so wie Kinder halt miteinander spielen. Und dann später haben wir uns im Gymnasium wieder getroffen. Und dort hatte ich gestern mal überlegt, gab es einen Witz, über den wir beide gelacht haben, der aus heutiger Sicht wirklich überhaupt nicht komisch ist. Aber ich dachte, es ist gut, das vielleicht genau nochmal zu sagen. Also, kamst du auf dem Schulhof in Berlin, Charlottenburg, zu mir und hast mir ganz aufgeregt erzählt, wie Stefan Raab die Franzi von Almsick veralbert hat. Und zwar ist er zu ihr hin und hat gesagt, na Franzi, heute schon ins Becken gepinkelt. Und was haben wir uns totgelacht über diesen Witz, der in Wirklichkeit, ja eigentlich.
Da waren wir so 13, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. 7. Klasse.
Naja, und dann sind wir uns eben, hat uns das Leben immer mal so voneinander weg und zueinander hingetrieben, was ich tatsächlich sehr schön finde. Und dann zuletzt hatten wir Kontakt, als du einen Film gemacht hast, über den wir ein bisschen später auch noch sprechen werden. Mhm. Der heißt Liebes Ich und handelt davon, naja, da greife ich jetzt ein bisschen vor, dass man sich also selber einen Brief schreiben soll. Mehr sage ich jetzt mal dazu noch nicht. Was sie sonst noch erwartet, ist zum Beispiel diese Geschichte, in der es um einen Tierarzt geht, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tiere aus Kriegsgebieten zu retten. Zuletzt aus einem Zoo in Mosul, der umkämpften Stadt im Irak, die damals vom IS besetzt gehalten wurde.
Wir haben sämtliche notwendige Unterlagen für die Übersiedlung, für die Tiere. Von Gesundheitspapiere, Export, Import, alles ist koordiniert, alles gemacht. Aber trotzdem, der Militär hat von uns eine Sicherheitsbestätigung für die Tiere verlangt. Das heißt, auf Klartext, wie kann ich beweisen, dass ein Löwe und ein Bär kein ISIS-Krieger sind? Ich muss beweisen, dass diese zwei wilde Tiere sind keine Kämpfer, kein ISIS, kein islamischer Staat.
Kommen wir zu Martin Kess. Sie kennen ihn natürlich aus dem Pardiologie-Podcast von Spotify, aber mittlerweile kennen ihn, glaube ich, auch sehr viele Leute von Plus Eins, weil hier taucht er nun Woche für Woche auf. Hallo, lieber Martin.
Hallo, Caro. Hallo, Luise.
Grüße dich. Du hast uns zugehört, ne?
Ich habe fasziniert zugehört. Vor allen Dingen würde ich gerne wissen, warum ihr damals gelacht habt über diesen Witz. Also ich bin ja altgediente Humorfachkraft und warum habt ihr gelacht, ihr 13-jährigen Mädchen?
Ich glaube, wir haben darüber gelacht, weil diese Art von Humor, Prominenten so zu nahe zu treten, so frech, das war ja noch nicht so alt. Und jemanden gedienten und wichtigen und für Deutschland wirklich entscheidenden wie Franzi von Almsick mit der Frage auf den Zünder zu gehen, heute schon ins Becken gepinkelt, das fand ich damals, hatte so eine ganz gute Fallhöhe, zumal ich aber trotzdem glaube, wenn du so viel Zeit im Wasser verbracht hast wie Franzi von Almsick, hast du natürlich in Abständen ins Becken gepinkelt. Also alles andere wäre ja Quatsch, oder?
Das ist interessant, weil dann ist der Witz ja wirklich von unten nach oben, ne? Weil wenn man den Witz mit Abstand hört und aus heutiger Sicht, dann ist es ja eher Ein Mann fragt eine Frau, was eher unverschämt ist, bringt sie in eine peinliche Situation. Aber wahrscheinlich war es damals genau nämlich andersrum, weil Stefan Raab da ja auch noch nicht der große Superstar war zu der Zeit und Franzi auf der Höhe des Erfolgs. Also, ja.
Ich habe den auch so gar nicht gelesen, dass er ihr jetzt da als Frau zu nahe tritt.
Nee, natürlich nicht. Vor allen Dingen nicht mit 13.
Nee, Tatsache, da haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht.
Ich glaube, was einem am nächsten damals eben war, war das ins Becken pissen, weil man das natürlich kannte.
Das genau. Und auch das auszusprechen, ne?
Ja.
Das einfach zu sagen. Ja.
Das ist, glaube ich, der Witz, ja.
Ja.
Ich bin insofern froh, euch beide mit dieser Frage, die wir haben, hier kombiniert zu sehen. Weil, also die Frage, die wir klären wollen, sollen Eltern in Erziehungsfragen eine Einheit bilden oder können sie vor ihren Kindern unterschiedliche Meinungen vertreten? Das ist die Frage. Und jetzt haben wir mit Luise hier jemanden sitzen, die wirklich eine turbulente Kindheit hat, würde ich sagen. Also dein Vater ist ein russischer Künstler, ein Lebemann, ich erinnere auch so sein wildes Haar und wie er immer gestikulierte und so viel, da war immer viel Kunst und so dabei. Und deine Mutter, hast du mir gestern auch gesagt, hätte ihn gerne etwas deutscher gehabt und etwas mehr regelkonform vielleicht. Und da sind die total aneinander geraten. Und was ich am lustigsten fand, war, dass ich dir gestern diese Frage vorgelesen habe und dann hast du, als sei es das Normalste von der Welt, gesagt, ja, genau. Und dann legt man mit so einer Salami unterm Tisch und hört zu, wie die Eltern streiten und irgendwann schläft man ein. Und da dachte ich so, weiter weg kann man ja nicht sein vom, ja, so deutschen Ideal.
Ja, es wurde viel getanzt und es wurde viel einfach zusammen gelebt. Die Eltern haben auch zu Hause gemalt, also in der Schule, wenn gefragt wurde, ob wir, was die Eltern arbeiten, habe ich natürlich gesagt, na gar nichts, weil die waren ja zu Hause und haben gemalt oder die Mutter saß an der Schreibmaschine. Aber es gab auf jeden Fall keine Struktur, also keine, so die Elternrolle wurde nicht so gefüllt in dem Sinne, was ich jetzt so mir hart arbeiten musste, noch pünktlich kommen und die Dinge an den Platz zurücklegen, was mir ganz wichtig ist, das meiner Tochter mitzugeben.
Ja. Yeah.
Aber ich habe das so empfunden, dass so eine Grundsatzdiskussion, um auf einen Nenner zu kommen, um auf jeden Fall ein demokratisches Verständnis zu finden, hat immer eigentlich, also die Energie ist nicht bei uns angekommen. Wir hatten schon längst dann die Cola aus dem Schrank geholt, bevor die sich einigen konnten, ob wir dürfen oder nicht. Das sind so meine Erinnerungen, dass
Und das kann eben auch gut gehen. Also deswegen fand ich die Kombination jetzt gut. Da kann ein fabelhafter und sortierter Mensch, du bist immer eine Regisseurin, wie du bei rauskommen. So Martin, jetzt darfst du auch was sagen dazu.
Ja, ich finde, die Frage lässt sich wirklich nicht mit einem Ja oder Nein beantworten. Die ist so vielschichtig und alleine die Frage, wie alt das Kind ist oder der Fall, über den wir dann sprechen. Ne? Also wenn ein Kind groß ist und denken kann und reflektieren kann und differenzieren kann, dann kann das Kind natürlich, glaube ich, sehr gut damit umgehen, dass Eltern unterschiedlicher Auffassung sind oder Sachen unterschiedlich regeln. Wenn ein Kind sehr klein ist, glaube ich, braucht das Kind eine Klarheit und es darf nicht in Loyalitätskonflikte kommen, wenn die Eltern unterschiedlicher Meinung sind. So, auf der anderen Seite sind die Kinder natürlich auch schlau und merken sehr schnell, bewusst und unbewusst, was da eigentlich läuft. Und wenn man die Tür öffnet, dass die Kinder die Eltern gegeneinander ausspielen, weil der eine weich ist, der andere hart oder so, dann ist das auch schlecht. So. Und Eltern können natürlich auch wiederum die Autorität der Partner total einfach untergraben, auch wieder bewusst oder unbewusst, wenn sie die Entscheidung des Partners korrigieren oder overrulen oder so. Also ich finde, das ist sehr kompliziert. Ich würde mir aber als Eltern, finde ich, müssen wir uns immer die Frage stellen, was ist das Beste für das Kind? Ne? Also das Kindeswohl, finde ich, muss total im Vordergrund stehen bei allen Entscheidungen, die wir treffen. So, und je älter das Kind ist, umso einfacher wird das.
Also ist es nicht ein bisschen so, dass man diesem Anspruch, sich immer vor dem Kind einig zu sein, wenn man mal ehrlich ist, nicht wirklich gerecht werden kann, aber vielleicht dem Anspruch, einander mit Ehrlichkeit und Respekt zu behandeln, so dem könnte man unter Umständen gerecht werden.
Ja, finde ich Das finde ich total gut. Und es
bringt, glaube ich, auch so eine Klarheit, wenn man wirklich sagt, okay, bei Mama gibt es eben Cola und bei Papa keine. Und dazu müssen die nicht auf einen Nenner kommen, sondern ich weiß, da kriege ich das, da kriege ich das und habe im besten Fall so, lerne eben zwei verschiedene Typ Mensch kennen für später. Und nicht der Zwang, dass das eine Einheit sein muss oder immer auf einer Linie. Genau.
Also unsere Kinder werden ja auch in Patchwork-Haushalten groß und da hat die Forschung ja offenbar auch ergeben, dass Kinder sehr gut in der Lage sind, wenn die in unterschiedlichen Orten und Familien sind, da auch mit unterschiedlichen Regeln und Konzepten umzugehen. In einem Haushalt ist es vielleicht schwieriger, aber ich finde, was ihr gesagt habt, das stimmt total. Also es geht um die Ehrlichkeit. Und es geht darum, authentisch zu sein, dem Kind gegenüber, aber auch immer wieder den Partnern gegenüber.
Ich habe kürzlich mal nach dem Zähneputzen, vorm Schlafengehen, mir mit meiner Tochter ein Lolli geteilt. Ich sage das jetzt hier auch, weil ich da mein Gewissen wirklich erleichtern möchte. Der Vater des Kindes, der weiß jetzt eigentlich nichts davon. Also möglicherweise hört er uns jetzt zu, dann weiß er das jetzt. Ich kam mir vor wie der mieseste Verräter. Ich habe mir so ein bisschen Liebe gekauft, kurz vorm Schlafengehen.
Aber auf weißt du,
billigste Art und Weise.
Aber das ist auch, ich finde, das ist auch so ein Ausflug in eine Großzügigkeit oder in eine Regel brechen, heute mal 5 gerade sein lassen. Das ist doch auch total in Ordnung. Das ist ja auch schön. Es ist einfach dann dir und auch dem Kind ist doch in dem Moment bewusst, dass das nicht die Regel ist, sondern ihr gönnt euch das einfach mal. Das, so. Und ich würde dann jetzt, wenn ich jetzt dein Mann wäre oder der dogmatische andere, der sagt, auf keinen Fall nach dem Zähneputzen noch was Süßes, dann kann man sich ja auch mal nicht so wichtig nehmen in so einem Moment. Ne? Dann kann man ja auch mal sagen, okay, ich bin da zwar anderer Meinung, aber ich lass das jetzt einfach so. Die kriegen das auch hin und die sind, die Mutter ist auch erwachsen und die weiß, was sie tut. Und ich muss nicht mit allem einverstanden sein.
Na, ich glaube, ich wollte nur gerade mein Gewissen erleichtern. Und jetzt geht es mir viel, viel besser. Danke, Martin und Luise. Vielen Dank. Ja, aber gibt es denn ein Learning? Also man könnte jetzt vielleicht zusammenfassend sagen, immer Einigkeit vorm Kind, das ja, das ist einfach utopisch, das wird keiner hinbekommen. Aber das Allerwichtigste, was ein Kind lernen kann, ist, wie man jemanden auf Augenhöhe und respektvoll behandelt. Und vielleicht, wenn es geht, mit Liebe. Ich weiß, das ist echt viel verlangt, aber vielleicht sogar
viel Liebe,
noch das.
Wenig Lolli.
Bringen wir es auf diesen Nenner. Vielen Dank, Martin. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Bei uns im Studio nach wie vor die liebe Luise Makarow, gute alte Freundin, aber auch Katja Bigalke hat sich hier ins Studio reingeschlichen. Und das kann eigentlich nur eins bedeuten, nämlich, dass ein Gegenstand hier liebevoll beleuchtet und auf seine Bedeutung hin überprüft wird. Vielleicht mal Frage, also was ich weiß über den Gegenstand, von dem du gleich sprichst, ist, dass es um eine Frau geht, die den von ihrer Mutter bekommen hat. Gibt es etwas, Luise, das du von deiner Mutter, die noch lebt, mal bekommen hast?
Meine Mutter hat uns nichts Materielles so weiter vererbt und hat auch selber nicht so angehaftet an den Dingen. Aber die hat so eine Vergesslichkeit entwickelt in den letzten Jahren und hat mir dann, als ich mal kalte Füße hatte, ein paar Kaschmirsocken gegeben. Und für mich war das plötzlich klar, dass das vielleicht das letzte Geschenk in der Form ist, was ich von meiner Mutter kriegen werde, glaube ich. Und die werde ich, glaube ich, also ich hüte die Socken total und die wurden inzwischen auch nach Israel zu Oma verschickt, um die zu stopfen und dann wieder zurück nach Berlin. Also die sind mir total wichtig und die, glaube ich, werde ich nicht hergeben. So.
Kaschmirsocken. Ja gut, ich habe tatsächlich auch was ähnlich Elegantes. Ich bekam nämlich von meiner Mutter beim Auszug einen Aschenbecher, aber Jugendstil, meine Damen und Herren. Das Ding ist erstmal edel und schick. Man kann es so rund auf- und zuklappen. Sieht ein bisschen aus wie ein UFO mit 4 Füßchen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, Katja. Ja, was, um was für einen Gegenstand es sich bei dir dreht?
Den Gegenstand, den verrate ich jetzt noch nicht.
Nein.
Vielleicht sage ich erstmal, bei wem ich war.
Ja.
Nämlich hatte ich mal sehr kurz, ich glaube für 2 oder 3 Monate nur, eine Mitbewohnerin, die ich sehr, sehr gerne mochte. Und dabei handelte es sich um die Schauspielerin Helene Grass, die inzwischen auch gar nicht mehr in Berlin wohnt, sondern mit ihrer Familie nach Detmold gezogen ist, wo sie unter anderem jetzt auch, das habe ich gerade erfahren, das ostwestfälische Literatur- und Musikfest Wege durch das Land leitet. Also neben ihrer Arbeit als Schauspielerin.
Das klingt wie aus so einem Roman. So ein lustiger Roman.
Ist auf jeden Fall toll, was sie da auf die Beine stellt. So ganz genau kenne ich diese Gegend nicht, aber sie hatte mir das Programm gezeigt und das wirkte auch wirklich ganz toll. Also auch die Spielstätten, in die sie da die Autoren und Schriftstellerinnen einlädt, das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Helene ist auf jeden Fall immer total viel unterwegs und schleppt, so war das damals jedenfalls, auch gar nicht so viele Dinge durch die Gegend, also auf jeden Fall nicht ihren Hausstand. Und ich habe halt gedacht, die frage ich mal nach einem Ding, weil sie eben gar nicht so viele Dinge immer um sich hatte. Und dann bin ich mal zu ihr nach Detmold gereist.
Also du siehst hier einen braunen Ledergürtel, schon ganz schön abgegriffen, mit an den Enden jeweils goldenen Ringen und so einer ganz, finde ich, sehr schönen Schnalle, um das dann zusammenzuhalten. Wie so ein Haken, der auch mit Leder bezogen ist, den man in dem einen und in dem anderen Ring dann verhakt und dann sitzt der Gürtel. Der liegt dann so schick auf den Hüften auf, ist ein Objekt aus den 70er Jahren und ist von meiner Mutter. Meine Mutter hatte ein paar wirklich sehr, sehr schicke Kleidungsstücke auch aus den 70ern. Ich habe mal altes Kenzo-Kleid geerbt und so. Meine Mutter, muss man dazu sagen, war eine sehr, sehr schöne Frau und konnte sich wirklich toll anziehen. Und es ist so ein Zufall, weil gestern wäre meine Mama 80 Jahre alt geworden. Das ist also auch so ein bisschen ein Gedenken an sie. Für mich ist es immer ein Gedenken an sie, wenn ich den Gürtel anhabe, aber ich finde ihn auch einfach schön.
Wie ist denn dieser Gürtel zu dir gekommen?
Der ist im Rahmen der Wohnungsauflösung zu mir gekommen.
Macht das vielleicht auch besonders Sinn? Also warum du jetzt auch genau diesen Gürtel ausgesucht hast, sind ja wahrscheinlich noch andere Objekte von deiner Mutter bei dir gelandet.
Es war mir, glaube ich, wichtig, dass das auch sowas ist, was mich so begleitet. Also ich hätte ja auch irgendwie, ich habe das eine oder andere tolle Bild meiner Mutter geerbt oder was sie selber gemalt hat oder auch Sachen, die sie gesammelt hat oder einen Schrank oder so. Aber das ist natürlich was, das steht jetzt hier und das können wir hoffentlich dann auch wieder in die nächste Wohnung mitnehmen. Aber dieser Gürtel, der ist, ich hoffe, er wird mich immer umschließen können. Ich werde nicht irgendwann zu groß sein für ihn, aber der passt halt auch noch irgendwie in den kleinsten Koffer.
Du erinnerst dich aber nicht daran, wie sie ihn getragen hat?
Nee, den kenne ich von Fotos. So, ich erinnere mich an diese Zeit nicht, da war ich zu klein. Gerade in den 70er Jahren, das war ja einfach auch eine aufregende Mode. Und dann hatte sie so ein paar tolle Stücke. Wir haben auch noch so einen Minirock aus Schweinsleder und so ein paar tolle Dinge. Ein paar aufregende Schlaghosen oder eben tolle Kleider und dann auch so diesen ganzen Hippie-Kram.
Und die 70er Jahre sind eher bei dir gelandet?
Die 70er Jahre sind irgendwie mehr bei mir gelandet, die 80er Jahre bei meinen Nichten, genau. Und diesen Gürtel habe ich gesehen und ihn an mich genommen. Er lag in einem Schrank, den ich auch an mich nehmen durfte, von meinem Großvater gebauten Schrank. Ja, ich trage den wahnsinnig gern. Ich habe jetzt auch nicht eine ganze Armada von Gürteln, sondern für mich ist ein Gürtel eigentlich sowas, was halt verhindert, dass meine Hose rutscht. Ich trage sehr, sehr viel Kleider. Und ja, dieser Gürtel kann einfach viele Kleider nochmal besonders machen oder eben einen Hosenanzug oder so. Und jetzt was ganz Besonderes, was ich damit auch verbinde, ist, wie soll man das sagen? Also meine Mutter war sehr, sehr politisch, ist mit 17 aus der DDR geflüchtet, weil sie studieren wollte. Das durfte sie nicht, weil sie kein Arbeiter- und Bauernkind war. Und dann ging man in das erste Lager und musste sich melden. Und dann hat es ewig gedauert, bis sie einen Pass kriegt. Und sie wollte einfach schnell ihr Abitur nachmachen. Und dann hat sie sich irgendwann, diese Geschichte ist uns auch sehr präsent, in dem x-ten Wohnheim, wo man sie untergebracht hatte, hat sie sich unten in die Halle gestellt, in so eine hallige Halle, und hat gesagt, große blonde Frau, die sie war, ich schreie jetzt so lange, bis ich meinen Pass habe. Und das muss man sich ja auch mal trauen, als so dann gerade 18-jähriges Mädchen aus der tiefsten Provinz in Sachsen. Aber das hat sie dann gemacht und dann hat sie ihren Pass gekriegt. Und dieser Grund zu fliehen für seine eigene Ausbildung hat aus ihr auch, glaube ich, eine Frau gemacht, für die das absolut wichtig war, zu arbeiten. Sie war ein Leben lang oft so die Frau unter den vielen Männern. Also wo man Fotos sieht, sie hat später alleinerziehend mit drei Kindern als Architektin nicht mehr für Wettbewerber oder so gearbeitet, sondern im Berliner Senat. Und da war es jeden Montag bei der Teamsitzung, hieß es, guten Morgen, Frau Schröter, guten Morgen, meine Herren. Das war bei uns auch so ein stehender Spruch, dass sie, wo sie war, war sie irgendwie als Frau alleine. Sie musste es miterleben, wie man ihr im Flur hinterher gepfiffen hat. Und sie war sehr frauenbewegt. Und ich fand es damals, auch dann als junges Mädchen und ein bisschen älter, ich fand es peinlich. Und ich habe, glaube ich, erst später gemerkt, wie wenig wir alle emanzipiert sind, wir Frauen, und wie viel Arbeit da noch zu machen ist. Das erlebt man dann nochmal anders, wenn man aus Berlin in die Provinz zieht. Da macht man nicht eine Zeitreise. Das ist der Wahnsinn, wenn man dann einen Kindergartenplatz bis 12:30 angeboten bekommt. Und als dann diese MeToo-Bewegung losging und nochmal Dinge proklamiert und reklamiert wurden, die ja eigentlich schon längst selbstverständlich sein sollten, da habe ich ganz oft an meine Mama gedacht. Meine Mutter ist schon viele Jahre tot. Und ich hätte jetzt gerne diesen Gürtel an und würde mit meiner Mutter darüber reden, würde sagen, wie findest du das jetzt? Und wie findest du die Bewegung? Und lachst du über uns oder lachst du vor Freude? Das wäre toll. Und genau, das ist jetzt kein besonders frauenbewegter Gürtel hier, aber das verbinde ich auch mit diesem Objekt.
Und gibt es so Ereignisse, an die du dich erinnerst, zu denen du diesen Gürtel getragen hast?
Ja, zum Beispiel eine Filmpremiere von einem Film, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. In dem Film ging es auch ums Muttersein oder Mutterwerden. Und da habe ich eben mich schon auch sehr schick angezogen und dann aber eben diesen Gürtel angezogen. Bruch mit Geschichte.
Wie hältst du sonst mit Dingen? Also spielen Dinge eine besondere Rolle in deinem Leben? Ihr zieht viel um, ihr seid oft nicht lange an einem Ort oder nur vorübergehend. Wie ist das so, dein Verhältnis zu Dingen?
Ja, ich habe gerade ein Theaterstück oder ich spiele ein Theaterstück in Frankreich und da kommt an einer Textzeile eines Menschen vor, der stirbt und sagt, was er alles gern noch gemacht hätte, eben sein Kind groß werden sehen und mit seiner Frau und so weiter und sagt er, ich wäre gerne zärtlicher mit den Dingen gewesen. Und eigentlich ist es wahnsinnig schön, aber zu viele Dinge irgendwo machen mich fertig. Viele Menschen in meiner Familie, die gehen jeden Sonntag auf den Flohmarkt. Ich finde das bedrohlich. Ich hasse das, wenn ich zu viele Sachen sehe. Aber mit den Menschen, die nicht mehr leben und man hat von denen Dinge, also da kommt auch eine große Verbindung.
Ja, das hat mich bewegt. Das war zärtlich und wunderschön. Ich habe an meine Mutter gedacht und an andere kluge...
Und an deinen Aschenbecher.
Und an den Aschenbecher.
Und an die Socken.
Ja. Und an andere kluge, lustige, starke Frauen. Das war jetzt wirklich wie eine... So eine Liebeserklärung.
Auch fast wie so eine Filmfigur, ne? Die Szene, wie sie da steht und groß gewachsen und sagt, sie schreit.
Das fand ich auch total schön und eindrücklich, wie sie das erzählt.
Ja.
Und was ich lustig finde oder was ich sehr schön fand an dieser Ding-Geschichte ist im Grunde genommen, dass das Ding in diesem Fall wie zu einem Denkmal geworden ist. Also das Ding selber ist ja wie so eine Hommage an ihre Mutter.
Ja. Tolle Mutter. Kann man wirklich, kann man so sagen. Und vielen Dank, Katja. Dann ja, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Sie hören Plus Eins und zwar mit Caro Corneli, das bin ich. Und dann ist da noch Luise. Du bist ja jemand, der mich in meinem Leben immer begleitet hat. Gute alte Freundin. Aber du hast natürlich auch einen Beruf. Ja? Du bist Regisseurin. Und dein letzter Film, Liebes Ich, der lief tatsächlich diese Woche auch nochmal im Kino in Berlin. Der hat Leuten Gelegenheit gegeben, sich selber einen Brief zu schreiben. Kannst du da nochmal was zu sagen?
Ja, das war mein Abschlussfilm von der DFFB. Und ich hatte,
was eine Filmhochschule ist.
Genau, eine Filmhochschule. Und ich hatte mir, bevor ich den Film gemacht habe, selber einen Brief geschrieben, den ich mir gewünscht hätte zu bekommen, aber eben nicht bekommen habe. Und das hatte so eine ganz erlösende Wirkung. Und ich habe dann Leute auf der Straße, in der Bahn, Leute, die ich kannte, aufgerufen, dasselbe zu tun. Und habe dann über den Zeitraum von 2 Jahren fast 200 Briefe empfangen. Und in dem Film porträtiere ich 5 Leute und deren Briefe.
Was sind das denn für Briefe gewesen?
Es gab da ganz verschiedene Briefe. Zum Beispiel eine Frau, die Mutter geworden ist und sich vom Universum einen Brief schreibt, der ihr so einen Zuspruch gibt, die Zweifel loszulassen im Muttersein. Dann gab es einen Geschäftsmann, der sich der Tierfilmer eigentlich sein will. Und der hat sich so eine To-Do-Liste als Brief geschrieben, die so ziemlich ein Arschtritt ist, sein Leben zu ändern. Es gab zum Beispiel einen Mann, der fast 70 ist, der sich von seiner Jugendliebe, die damals 16, also er hat sich verliebt mit 16 in ein junges Mädchen und die hat ihn abgelehnt und er hat sich von ihr einen Brief geschrieben. Also ganz verschiedene, berührende, aber auch lustige Briefe und im Grundtenor dieses Selbstannahme und zärtlich sich sagen, du bist okay, du machst es schon. Im Grunde ging es oft darum, ja.
Selbstannahme ist hier ein sehr schönes Stichwort. Du hast einen jungen Mann auch porträtiert. Das ist von mir eine ehemalige Liebschaft, aber das tut hier wirklich nichts zur Sache. Dem bist du dann in der Sauna begegnet. Und diese Geschichte ist so lustig, dass ich die gerne nochmal hören würde von dir.
Okay, da war der Film schon abgedreht, der war fertig. Und ich habe in der Zeit, war selber schwanger und habe ein Kind bekommen und hatte mich dann nicht zurückgemeldet oder nochmal ein Danke gesagt. Und ich mit dem Papa meiner Tochter total ermüdet im ersten Babyjahr sagen dann, okay, lass uns endlich mal irgendwie das Kind jemandem, meiner Schwester damals geben und einfach in die Sauna gehen, ein paar Stunden uns runterkommen.
Yeah.
Wir stehen dann da also nackig und da geht noch eine Frau raus aus der Garderobe, auch nackt zu den Duschräumen und plötzlich höre ich, wie sie sagt, ach, Sabine. Und ich sage noch zu dem Papa von meiner Tochter, ey, das ist ja auch das Schlimmste, wenn du dann hier jemanden triffst von der Arbeit oder vom Büro. Und in dem Moment kommt der junge Mann rein mit Begleitung im Trenchcoat, komplett angekleidet, ich splitternackt und Luise. Und ich natürlich als erstes, oh, ich habe mich nicht zurückgemeldet und sage, Entschuldigung, ich habe ja ein Kind gekriegt. Und er natürlich Blick auf meinen Bauch. Ich wirklich, wie eine Filmszene, will noch meinen Brust und Charme bedecken, mache also die Arme so auseinander, um mich zu schützen. Die Begleitung denkt, ich will sie drücken und nimmt mich in den Arm. Es war alles einfach, ich war knallrot. Es war natürlich überhaupt keine Spannung. Dann kam noch dieser Saunabesitzer und hat, pssst, jetzt ist der Aufguss. Jetzt Ruhe hier. Und es war einfach so, also unsere Auszeit vom
Geriet zur Farce.
Genau. Und wir saßen dann eigentlich total angespannt auf der Liege rum.
Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal hören, weil diese Geschichte ist so heiter und ich sehe sie jedes Mal vor mir. Ich habe ja auch ein Kind bekommen. Blick auf den Bauch. Wunderbare, schöne Geschichte. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ja, jetzt hören wir gleich eine Geschichte von einem jungen Mann, der einen Löwen und einen Bär gerettet hat, und zwar aus einem Kriegsgebiet. Ich begrüße sehr herzlich Christian Rex, schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Du hast eine längere Geschichte mitgebracht, und zwar es geht um Tiere. Ein Löwe, ein Bär hatte ich schon genannt, mehr weiß ich tatsächlich auch nicht.
Also die Bärin, die heißt Lula und der Löwe heißt Simba. Und das sind zwei Tiere, die haben im Zoo in Mosul gelebt. Und es war ja dann im April 2017 so, dass in Mosul Krieg war. Es war so, dass die irakische Armee mit einer Offensive versucht hat, die Stadt Mosul, eine 2,9 Millionen Einwohnerstadt, auch die zweitgrößte Stadt im Irak, im Norden des Landes, versucht hat, die Stadt vom IS zu befreien. Der IS hatte die Stadt im Juni 2014 eingenommen. Und in diesem April 2017 war der Kampf um den Ostteil der Stadt noch in vollem Gange. Der Westteil galt aber zu dem Zeitpunkt schon als befreit. Und in diesem Westteil gab es einen Zoo, der voll in der Schusslinie lag. Und in diesem Zoo gab es noch genau diese beiden Tiere, Lula und Simba. Und das war die Situation, als Amir Khalil, ein Tierarzt von 4 Pfoten, zum ersten Mal zu diesem Zoo kam, um diese beiden Tiere dort aus dem Krieg zu retten. Und der Plan war, die Tiere über die Grenze zwischen dem Irak und der autonomen Region Kurdistan zu bringen und dann von Erbil in Kurdistan mit den Tieren nach Jordanien zu fliegen.
Zu fliegen oder zu fliehen?
Zu fliegen. Mit einem Cargo-Flugzeug. Das war auch gar nicht so einfach, das zu organisieren. Aber das nur, um die Situation für dich ein bisschen einzuordnen, für euch. Also es war Krieg und der Zoo zerbombt und es ging darum, die Tiere rauszubringen. Und ich hatte damals, Anfang April 2017, im Internet einen ganz kurzen Artikel dazu gesehen, einen Zehnzeiler, stand nur drin, Tierarzt von vier Pfoten, will wilde Tiere aus dem Zoo in Mosul retten, aus dem Krieg. Das war alles, mehr Informationen hatte ich nicht. Und ich habe dann mit vier Pfoten ein Interview mit Amir über Skype vereinbart. Und wir haben das Gespräch dann am 6. April geführt, gerade als er mit Lula und Simba am Grenzübergang war.
Ich befinde mich mit zwei Kollegen gerade jetzt am Grenzübergang zwischen Mosul und Erbil. Stehen neben uns die Löwen, ein Löwe und ein Bär. Und das heute ist unser 8. Tag.
Am Checkpoint dort.
Leider. Sehr schwierige Situation natürlich. Unangenehme Situation ist auch natürlich auch für die Tiere, ist nicht das Beste. Die Tiere sind seit 8 Tagen in dem Transportkäfig. So, das ist sehr, sehr schwer für die Tiere. Die Tiere können sich nicht viel bewegen. Das ist ein ganz kleiner Transportbox. Das heißt, sie dürfen sich nur umdrehen. Wir können die futtern, Wasserverbrauchung ist sehr schwer. Mhm. Und wir warten immer noch auf eine Militärgenehmigung oder ein Wunder passiert.
Und das war dein erster Kontakt mit Amir, als er da am Grenzübergang stand und auf ein Wunder wartete.
Das waren die ersten Worte, die ich von ihm gehört habe, tatsächlich. Und super schwer natürlich erstmal nachzuvollziehen, was ist da los? Ne? Mhm. Und er hat ja gesagt, dass sie seit 8 Tagen an diesem Grenzübergang warten. Und er hat natürlich gesagt, dass es ein Militär-Checkpoint ist. Aber für mich als Journalist in dem Moment ist das so, ich spreche mit jemandem, der ist im Krieg und der will wilde Tiere aus einem Kriegsgebiet retten. Und das ist für mich so spannend, dieses Live-Interview, dass ich natürlich unbedingt wissen will, was ist da los? Ich will das fühlen.
Okay, das ist natürlich eine Straße, eine Waldstraße. Das ist ein Grenzübergang, so viel LKW, Menschen, die versuchen raus oder rein. Alles muss mit Genehmigung sein. Steht vor mir zwei Militärfahrzeuge, die sind gewanzte Fahrzeuge. Es gibt auch auf der anderen Seite Militärfahrzeuge. Es gibt zu viele Soldaten mit Gewehr. Und es ist genau eine Secret Service Stelle von der irakischen Armee.
Können Sie denn irgendwas von irgendwelchen Kämpfen mitkriegen in der Umgebung? Oder ist ja, da,
auf der anderen Seite, ein paar Kilometer ist die richtige Kämpfe. Aber man hört natürlich die Flugzeuge, man hört auch die Explosionen, die Bomben oder die Missiles. Man hört das natürlich, man bekommt das mit. Ja.
Wie fühlen Sie sich da? Fühlen Sie sich in Gefahr und für Sie und auch für die Tiere?
Für die Tiere und für uns, weil die Tiere auch verstehen das alles nicht. Warum sind sie eingesperrt hier? Die verstehen das nicht. So, es ist gefährlich, aber wir sind in einem Militärstützpunkt mindestens, ein Militärgebiet. Das heißt, wir sind mindestens in einem sicheren Ort im Vergleich in die Stadt zu sein. Wir dürfen nicht in die Stadt übernachten.
Was hatte er denn eigentlich vor? Wo wollte er denn, also wo er hin wollte, hat er schon gesagt, nach Jordanien. Aber was sollte da mit diesen Tieren passieren?
In Jordanien gibt es ein Sanctuary von vier Pfoten. Das ist genau für solche Tiere eingerichtet eigentlich, die aus einer Notsituation kommen, aus einem Krisengebiet oder auch aus einem Gebiet, in dem Naturkatastrophen sind. Und dort werden diese Tiere zunächst mal meistens irgendwo, ich hätte jetzt gesagt zwischengelagert, aber das sind, wir reden ja von Tieren, also Die sind ja lebendige Wesen, also sie bekommen dort mehr oder weniger schon ein artgerechtes Leben, bis sie dann vielleicht irgendwann später tatsächlich hoffentlich wieder ausgewildert werden können. Also das ist eigentlich der Plan, aber zunächst mal gibt es in der Nähe von Amman in Jordanien dieses Sanctuary.
Hat er dir mal gesagt, ob er sich fürchtete vor diesen Tieren, während er mit denen unterwegs war?
Also er hat mir später, wir haben uns später noch einmal getroffen, also wir haben uns dann tatsächlich wirklich getroffen, wir führen ja hier nur ein Skype-Gespräch, hat er mir Videos gezeigt. Und da konnte ich das dann auch so ein bisschen fühlen, weil so wie wir das gerade gehört haben, ist das ja nicht so wirklich greifbar. Ne? Und wir haben ja irgendwie so ein Gespräch in total guter Qualität eigentlich und er erzählt aber, er ist im Krieg. Ja. Also Ich konnte das während des Gesprächs gar nicht so richtig fassen. Aber als er mir diese Videos gezeigt hat, zum Beispiel, wie er zum ersten Mal auf die Tiere trifft und die untersuchen will, dann muss er die ja betäuben. Er kann ja nicht einfach zu dem Löwen gehen und sagen, irgendwie nimmt er die Löwenmähne und tätschelt ihn oder so. Ne? Der wird ihn ja töten.
Ja.
Da beschießt er diesen Löwen mit einer Betäubungsspritze. Und dann kriegt der Löwe diesen Pfeil ab und schreckt natürlich total hoch, brüllt wie verrückt. Mhm. Und so. Natürlich ist Amir Khalil diesen Kontakt gewohnt. Also der ist jetzt auch schon seit 25 Jahren, glaube ich, bei Vier Pfoten und macht diesen Job. Aber er hat mir auf jeden Fall anvertraut, dass er vor einer Art Tier Angst hat, und zwar vor Schlangen. Aber nicht vor Löwen oder vor Bären.
Was hat Amir denn für einen Plan? Wie soll es dann weitergehen?
Also natürlich müssen sie die Tiere erstmal versorgen. Sie sind seit 8 Tagen an diesem Grenzübergang. Die Tiere können sich nicht bewegen, stecken in diesem klitzekleinen Käfig. Ich würde aber jetzt zum Verständnis einfach nochmal der Geschichte erzählen, dass sie ja jetzt nicht weiterkommen, weil das Militär sie nicht weiterlässt. Am Anfang der Rettungsaktion hat das Militär aber noch mit Amir und seinem Team kooperiert. Das heißt, die Soldaten hatten ihnen gepanzerte Fahrzeuge gestellt, haben geholfen, die Tiere aus dem Zoo zu holen und haben Geleitschutz zur Grenze gegeben. Und der Plan eigentlich war, dass sie direkt durch diesen Grenzübergang durchkommen, nach Erbil fahren können und von dort aus Lula und Simba mit einem Cargoflugzeug nach Amman, nach Jordanien fliegen können. Eben in das Reservat, über das wir gesprochen haben. Aber dieser Plan misslang, weil sich die Generäle plötzlich uneinig waren. Also die Generäle der irakischen Armee. Und seitdem steckten sie an dieser Grenze fest und haben im Freien auf dem Boden geschlafen, mussten essen und trinken für die Tiere aus 27 Kilometern Entfernung holen. Und diese Militärgenehmigung, von der Amir gesprochen hat, die schien die einzige Chance zu sein, die Tiere aus dem Irak rauszubekommen. Mir selber während des Gesprächs, das klang so aussichtslos. Also seit 8 Tagen stecken sie fest, warum soll jetzt plötzlich die Genehmigung kommen? Aber Amir schien trotzdem noch Hoffnung zu haben.
Wir geben nicht auf. Aha. Wir geben nicht auf.
Das heißt, sie werden so lange bleiben, bis sie die Tiere raus haben?
Ja, wir werden unser Bestes tun, das wirklich die Tiere rauszubringen. Weil Menschlichkeit kann nicht dividiert. Wenn man sagt, dann Humanity oder ein kind person, mhm, should be kind animal and the human. Eine nette Person oder ein guter Mensch soll gut zum Mensch und zum Tier. Man kann das nicht trennen.
Ja.
Und ich sage, ich kümmere mich um Menschen, aber ich verlasse die Tiere. Wünsche uns Glück, die Tiere und dem Team, weil Sicherheit kommt zuerst.
Vielen Dank. Ihnen sehr. Viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
In dem Moment denke ich eigentlich, unser Gespräch ist zu Ende, aber keiner legt auf. Also wir haben es einfach laufen lassen im Studio und er hat nicht aufgelegt.
Ja.
Und ich glaube, Amir geht irgendwo raus und jetzt ist da total viel los. Das war so, wow, was ist denn jetzt los? Vorher hat er immer über Krieg gesprochen und so, aber jetzt kann ich diesen Grenzübergang irgendwie spüren.
Ja, das stimmt, mit dem laufenden Motor. Hast du denn später noch erfahren, was da genau konkret passiert ist in dem Moment?
Klar, ich habe ihn später nochmal in Wien interviewt und er hat mir die ganze Situation dann erklärt. Das war 2 Monate später, habe ich ihn im Hauptquartier von Vier Pfoten in Wien getroffen. Denn in diesem Moment nach unserem Interview ist der gesamte Plan, den das Team über Monate ausgetüftelt hatte, und auch der Notfallplan, den es gab, gescheitert. Einfach vielleicht für euch, damit ihr es ein bisschen besser versteht, vielleicht fange ich mal ein bisschen ganz von vorne an. Denn die Geschichte selbst beginnt eigentlich mit der Befreiung Mossuls, mit dem Beginn der Offensive der irakischen Armee gegen den IS. Und das begann im Oktober 2016. Der Tierpark, in dem Lula und Simba waren, der befand sich im Westteil der Stadt. Der Tigris teilt die Stadt ungefähr einmal in der Mitte durch. Und dieser Zoo, der wurde im Krieg sehr schwer getroffen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, also ein Zoo braucht Tierpflege, die die Tiere verpflegen, die brauchen zu fressen, das muss sauber gemacht werden. Und diese Tierpfleger hatten den Zoo natürlich verlassen, weil die natürlich ihre eigene Haut auch retten wollten. Und die Tiere waren dann ganz alleine und die Raketen flogen und die Granaten schlugen ein. Das kann man sich natürlich irgendwie sehr, sehr schwer vorstellen, irgendwie jetzt ein Zoo mitten im Krieg. Es ist dann so gewesen, dass die Anwohner des Tierparks die Not natürlich mitbekommen haben, teilweise versucht haben, den Tieren zu helfen, aber dann Vier Pfoten als Tierschutzorganisation kontaktiert haben und Fotos von diesen grauenhaften Zuständen geschickt haben. Und dann ist Amir mit einem Team zusammen im Februar 2017 das erste Mal dorthin gegangen und sie haben den Zoo besucht, quasi in dem Moment, als der Westteil dieser Metropole vom IS als befreit galt. Die Kämpfe östlich des Tigris waren zu dem Zeitpunkt aber noch voll im Gange.
Ich war auch vor Ort im Februar, wo ich gesehen habe, wirklich, das stimmt alles. Das sind nicht nur die Bilder, die sehen so katastrophal aus, sondern die ganze Umgebung, es ist den Geruch dort. Das ist den Geruch von der Stadt, von den Tiergarten, den Angst überall herrscht. Dass Menschen, keiner vertraut einander. Niemand weiß, ob der Nachbar ist ISIS oder ist ein normaler Bewohner. Ob der ein Moslem oder Christ ist, es gibt nur Angst. Dann kommt dazu den Geruch. Die Tiere waren 60 Tage. Niemand war drinnen bei denen, niemand hat es gereinigt. 60 Tage. Den Gestank. Nicht nur den Gestank von den Urin oder den Fäkalien, sondern auch die Reste von anderen Tieren.
Verwesung.
Ja. Sind auch Skeletts von anderen Tieren. Da waren über 40 Tiere dort. Die waren meistens natürlich alle gestorben oder geflohen. Ich habe den ersten Besuch auch Missiles gesehen. Die liegen am Boden, die waren nicht explodiert. Angeblich gab es auch Minen, aber zum Glück hat den Militär das entfernt.
Ja, was hat er dann gemacht? Also er kommt da in dem Zoo an. Und,
von 40 Tieren waren nur noch zwei am Leben.
Was hat er dann gemacht, als er dort ankam?
Es ging natürlich zuerst mal darum, den Tieren unmittelbar zu helfen. Also Lula und Simba, die Bärin und der Löwe, waren natürlich total unterernährt und in einem schlechten Zustand. Und von der Betäubungsspritze habe ich ja eben erzählt. Ne? Also er musste dann erstmal ja die Tiere untersuchen und es ging ihnen halt wirklich überhaupt nicht gut.
Weil bei den ersten Besuch, die Tiere waren sehr krank. Die Lula hat Durchfall, starken Durchfall. Die hat auch Atmungsprobleme, die hat Infektionen. Simba hat Gelenkprobleme, Gelenkschmerzen, Augenentzündungen und die waren abgemagert. Man kann die an dieser Zeit nicht transportieren, weil das ist so gefährlich und sie werden sterben. Mhm. Darum die erste Aufgabe dieser Tiere, sind wir aufzupäppeln, dass sie wirklich gesund, gut ernährt und wenn sie transportfähig und alle Logistik, dann können wir die Tiere weiter transportieren. Auch die waren ohne Unterlagen, weil alles im Krieg, wie im Krieg, die waren wie Waisenkinder, geschmuggelte Tiere vielleicht, niemand weiß, woher die kamen. Was ist der Ursprung? Wer besitzt diese Tiere? Das heißt, die waren wie Waisenkinder. Flüchtlinge.
Hat er gesagt, was er denen gegeben hat, um die wieder hochzupäppeln?
Naja, zunächst mal Medikamente natürlich gegen die ganzen Krankheiten, sag ich mal. Also alles, was nicht stimmte und natürlich dann einfach Versorgung mit Lebensmitteln. Mhm. Da hat er dann Freiwillige vor Ort organisiert und ein Löwe zum Beispiel braucht 35 bis 40 Kilo Fleisch pro Woche. Und das da mitten im Krieg irgendwie aufzutreiben, ist natürlich nicht so leicht, aber das ist der Job.
Hat er dir mal gesagt, ob er das Gefühl hatte, also wahrscheinlich ist das jetzt eine Frage, wie sie nur ein Mensch stellen kann, ob er das Gefühl hatte, dass diese Tiere ihm Vertrauen entgegenbringen, jetzt wo er sich kümmert?
Es ist so, dass er natürlich ein Verhältnis zu den Tieren aufgebaut hat und dass die Tiere auch ein Verhalten gezeigt haben, dass sie zum Beispiel nicht wieder zurück wollen in diesen Tiergarten, aus dem sie gerettet worden sind, weil die Zustände dort natürlich tierunwürdig waren. Aber natürlich war der Start eben durch diese Betäubungsspritze nicht optimal. Ne? Also in dem Moment, das merken sich die Tiere natürlich. Ne? Ja, der hat mir erstmal Leid angetan. Und das Vertrauen muss er dann erst später wieder zurückgewinnen. Aber es ist dennoch natürlich eine ich finde es auch bemerkenswert, weil er redet von den Tieren ja so, als hätten die ein menschliches Schicksal. Ne? Also Er sagt, die sind wie Waisenkinder, die sind wie Flüchtlinge, die brauchen jetzt Papiere, um da rauszukommen, um diese Flucht irgendwie antreten zu können. Und das ist natürlich ultra kompliziert. Und dafür musste Amir erstmal wieder zurück ins Hauptquartier nach Wien, wo dann organisiert werden musste, die notwendigen Papiere. Woher kommen die Tiere? Die Papiere müssen in verschiedenen Sprachen sein. Brauchen die auf Kurdisch, Arabisch? Und das muss alles irgendwie dann in Windeseile organisiert werden. Und Ende März hatten sie es geschafft und dann ging es los. Und sie hatten ja die irakische Armee mit im Boot eigentlich. Und die haben dabei geholfen, die Tiere an dem Tierpark in die Käfige zu verfrachten und auf einen offenen LKW zu verfrachten. Auf dem waren sie auch dann in der Situation an der Grenze, die wir eben gehört haben, auf diesem offenen LKW. Das heißt, jeder konnte sie sehen. Und eigentlich genau wieder die Situation, wie wir sie eben hatten. Das Militär hilft und dann sind sie an der Grenze und sie kommen dort nicht weg. Und während dieser Zeit hat Amir ständig mit den Generälen verhandelt. Und in den ersten beiden Tagen, nachdem der Oberbefehlshaber seine Meinung geändert hatte und gesagt hat, die Türe dürfen nicht raus, hat Amir so heftig mit denen verhandelt, dass die ganze Offensive der Armee gegen den Islamischen Staat ruhte.
Diese zwei Tiere haben den Krieg zwei Tage gestoppt in Mosul.
Wie haben die das gemacht? Dadurch, dass sie so viel Aufsehen erregt haben?
Weil der Militär am ersten Tag, wo wir die Tiere aus dem Tiergarten abgeholt, der Militär hat uns begleitet und uns unterstützt. Die Tiere sind in den Transportboxen gebracht und uns begleitet bis die Grenze. Die gleiche Armee und die gleiche Abteilung hat wieder einen Befehl erhalten, die Tiere dürfen nicht die Grenze verlassen, sondern die Tiere müssen zurück in den Tiergarten. Und da gab natürlich, das war der größere General von der Armee, das heißt wirklich der Operation General von der Aktion gegen ISIS. Und ich nehme an, dadurch gab es Missverständnis zwischen zwei der Hauptgeneräle in der Armee. Einige sind dafür, einige sind dagegen. Zwei Tage haben die alle gestritten, ob die Tiere raus oder rein. Und alles folgt natürlich, die geplante Offensive gegen ISIS hat nicht stattgefunden. Dadurch sind wir beschuldigt, dass wir den Krieg zwei Tage in Mosul gestoppt und die Offensive gestoppt. Durch unsere, Entschuldigung, Sie haben genannt, unsere beschissenen Tiere.
Crazy. Ja, es hat was ganz Märchenhaftes, finde ich.
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos, weil es mich so berührt.
Aber es war super kompliziert und sie steckten ja fest. Es hatte irgendwie alles nichts genutzt, auch das ganze Verhandeln mit den Generälen. Und es musste aber etwas passieren und es passierte eben genau, als ich mit Amir telefoniert habe.
Wir haben fast 15 Stunden vor diesem Interview eigentlich einen Plan gemacht, dass am einfachsten, wenn wir diese Grenze verlassen, zurück nach Mosul, und diesen Eindruck zu geben, dass die Tiere gehen zurück zum Tiergarten.
Aber nur den Eindruck effektiv?
Ja, den Eindruck. Das heißt, der Plan, den LKW fährt mit den Tieren drauf zum Tiergarten in Mosul.
Zu demselben, wo sie vorher waren?
Richtig. Mhm. Aber nicht die Tiere in den Käfig wieder zurückzubringen oder in ihren ursprünglichen Platz, sondern nur, dass es ein, sagen wir, ein Täusch oder ein Manöver um den Eindruck für den Militär und die Geheimdienste, dass die Tiere und diese Menschen und die Tierschützer sind zurück mit den Tieren zum Tiergarten.
Aber jetzt in dem Moment sind wir wieder in der Situation, wo Amir so wild rumgeschimpft hat auf Arabisch.
Ja.
Denn es hat nicht geklappt, das Militär zu überlisten, weil der LKW-Fahrer alles falsch verstanden hat. Das heißt, er kam mit diesem neuen LKW nicht zum Tiergarten, sondern zum Grenzübergang. Er sollte zu dem Tiergarten fahren und dort wollten sie die Tiere umladen. Das heißt, er kam zum Grenzübergang und während wir telefoniert haben, fing er an, die Tiere mit diesen Käfigen umzuladen. Das heißt, an diesem Grenzübergang war das Militär und die Generäle, die waren alle ganz nah und die haben das alle gesehen. Das heißt, von da an waren sie komplett unten durch beim Militär und wurden an der Grenze auch nicht mehr geduldet. Das heißt, die Generäle haben sie weggeschickt, zurück zum Tiergarten. Egal was passiert, geht von unserer Grenze weg. Wir wollen die Tiere nicht mehr sehen. Und das ist eine Fahrt von 40 Kilometern durchs Kriegsgebiet und jetzt ab sofort ohne Militärschutz. Und sie mussten sich beeilen, denn es war später Nachmittag und ab Dunkelheit war auch noch Ausgangssperre.
Das war in Gefahr auch, weil speziell, wenn spät oder dunkel ist, es gibt zu viele Snipers, Leute auch, die ISIS sind ja noch dort. Ich meine, auch wenn man sagt, die Stadt ist befreit oder ein Teil von der Stadt ist befreit, unter der Bevölkerung sind die immer noch ISIS-Leute. Wir waren Zielobjekt. Wir sind natürlich nicht nur ein paar Personen, die in einem Auto, sondern wir haben einen LKW mit Wildtieren. Und das jeder kann das sehen auf der Straße. Und kurz vor dem Tiergarten ist einige Rebellen haben auf uns gestoppt, weil es war später Nachmittag.
Ja.
Natürlich, die Tiere, es ist was sehr aufregend für die Menschen dort. Und die haben alle die Soldaten mit ihr Kalaschnikow. Jeder will ein Bild und wo soll die Tiere hin, wieso.
Und wollten ein Bild mit den Tieren?
Ja.
Ein Selfie?
Ja, die wollen ein Selfie mit einer Löwe und mit einem Bär, weil das für denen aufregend ist.
Rebellen.
Ja, die sind Rebellen. Und meine Kollegin natürlich, ich habe zwei von meinem Team waren mit und ich glaube, ich habe gesehen, dass sie Angst haben, weil alle reden Arabisch und laut.
Sprichst du aber, ja.
Ich spreche Arabisch, ja. Zum Glück. Und ich wusste, dass es keine Gefahr ist, aber je länger desto bleiben, desto wirklich gefährlicher wird, weil es wird dunkler. Mhm. Wir müssen die Tiere zum Tiergarten bringen.
Ob Popstar, umgeschubstes Straßenschild oder kranke Tiere, es ist egal. Selfies müssen sein, oder? Selfies sind immer und überall.
Jetzt stell dir mal vor, du bist Soldat im Irak,
ja,
oder du bist ein Rebell oder du bist ein IS-Kämpfer. Ganz egal im Grunde genommen. Und es ist Krieg. Also das ist schwer für uns vorstellbar. Ja. Aber und auf einmal kommt da ein Lastwagen vorbei und der hat einen Löwen und einen braunen Bären.
Ja.
Drauf, in Käfigen. Und du kannst die einfach komplett sehen, weil die Käfige sind ja offen.
Ja.
Und du stoppst diesen LKW, weil du stoppst ja wahrscheinlich irgendwie jedes Fahrzeug, was vorbeikommt. Und dann ist da dieser Löwe. Und würdest du dann ein Selfie machen?
Ja, ich kann, das Ganze ist jetzt sehr schwer für mich vorstellbar. Unter Umständen ja, meine Güte. Ich weiß es nicht, aber es geht ja in diesem Moment eigentlich um was ganz anderes. Also eigentlich geht es ja um das Wohlergehen dieser Tiere. Mich würde auch mal interessieren, wie haben die sich denn gefühlt? Oder redet mal einer mit denen? Oder was? Wie geht es denn den Tieren zu diesem Zeitpunkt?
Also sie sind jetzt nicht mehr so krank, wie du sie beschreibst. Also sie haben ja die aufgepäppelt mit Nahrungsmitteln, Medikamenten. Sonst wären sie gar nicht transportfähig gewesen. Aber
verstört, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen.
Sie sind mit Sicherheit. Mit Sicherheit traumatisiert vom Krieg, auch von all dem, was sie gesehen haben, auch das ganze Leid der anderen Tiere. Lula zum Beispiel hat nur überlebt, weil sie auch ihre eigenen Jungtiere gefressen hat. Sonst hätte sie die 60 Tage niemals überlebt. Simbas Eltern, Simba war noch ein junger Löwe, die Mutter hat den Vater getötet und gefressen, aber die Mutter hat dann nicht Simba gefressen, warum auch immer, sie ist gestorben. Mhm. Und natürlich, also es ist unglaublich schwer vorstellbar, jetzt auch aus der Perspektive der Tiere vielleicht.
Aber ich finde, wir sagen jetzt immer, oder ich habe auch so ein Gefühl, sagen zu wollen, dass es unvorstellbar ist. Und im Grunde merke ich gerade, dass es das Gegenteil ist. Du bringst diese Details mit, dieser Tiere, und plötzlich kriege ich eine Ahnung von Krieg, dass es diese Struggle an jeder Stelle gibt. Und es ist wirklich spannend gerade, wie sich das mein Verständnis überträgt von der Gesamtsituation, von dem man sich ja leicht distanzieren kann im Alltag und sagt, ja, schrecklich, die Bilder, schrecklich, Krieg. Aber diese Geschichte der Tiere macht eben die Gesamtsituation deutlich durch die Details.
Ja, die Tiere schaffen Menschlichkeit.
Genau.
Das ist das, was an mir immer sagt. Also er sagt, man kann nicht unterscheiden, also ob da jetzt ein Mensch in Not ist oder das Tier. Aus Menschlichkeit handelst du gegenüber dem Tier genauso wie gegenüber einem leidenden Menschen. Das ist so das Prinzip, ne? Und das ist der Antrieb. Und so eine ähnliche Reaktion, wie du jetzt beschrieben hast, die haben auch diese Rebellen gezeigt, weil sie dieses Selfie machen wollten. Und kaum macht der eine ein Selfie, dann freut sich der andere und die Waffen werden runtergelegt und es wird vielleicht irgendwie gelacht oder es menschelt auf jeden Fall irgendwie. Und Das war in dem Moment auch irgendwie so der Öffner, warum diese Rebellen Amir und die Tiere und sein Team haben weiterfahren lassen zu dem Tierpark. Also sie haben dann irgendwann gesagt, komm, fahrt ihr mit eurem Löwen, rettet die Tiere. Und so haben sie es dann eben erstmal zum Tierpark geschafft. Aber sie konnten und wollten natürlich die Tiere nicht jetzt wieder in diesen auch sowieso tierunwürdigen Tierpark zurückbringen, weil da gab es ja auch nichts mehr. Sie wollten den Tieren ja ein ganz anderes Leben eröffnen und möglich machen. Also hat Amir in dem Moment eine Entscheidung getroffen, alles auf eine Karte zu setzen. Und das heißt, er hat nochmal einen neuen, aber diesmal einen geschlossenen LKW kommen lassen. Und am nächsten Morgen um 5 wollten sie dann die Tiere in diesen LKW verladen. Das haben sie auch gemacht. Ist dann natürlich, weil du hast ja eben schon nach den Tieren gefragt, wie ging es denen denn eigentlich? Klar, die konnten sich nie bewegen, aber die haben zumindest gesehen, was um sie herum los ist. Jetzt haben sie die Tiere dann in diesen geschlossenen LKW verladen. Und da würde man ja normalerweise denken, die Tiere drehen total durch. Haben sie aber nicht gemacht. Aber diese Entscheidung beinhaltete auch, dass sie jetzt eine andere Route Richtung Jordanien, erstmal Richtung Erbil und dann Richtung Jordanien nehmen wollten mit 5 Checkpoints, 5 Grenzübergängen. Und für manche hatten sie Genehmigungen, bei anderen konnten sie einfach nur hoffen, dass sie irgendwie durchkommen. Also es hatte dann schon so ein bisschen was von Schmuggel, aber was meint ihr, ging's gut?
Also ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe hier schon so ein paar Geschichten gehört und die sind alle nicht gut ausgegangen. Ich traue mich gerade nicht zu hoffen, dass diese Tiere das überlebt haben und das gut ging, aber vielleicht ist es ja doch so.
Ja, es ging gut. Sie sind durch all diese 5 Grenzübergänge durchgekommen, weil die Tiere trotz des geschlossenen LKWs keinen Mucks gemacht haben.
Wow.
Und es ist so, Amir sagt, dass die Tiere selber aus diesem Krieg raus wollten und mitgeholfen haben.
Die Tiere waren so brav, die haben keinen Lärm gemacht. Die sind durch alle Grenzübergänge ruhig. Die wollen ganz einfach einen Löwe durch die Grenze. Er war so ruhig, er hat es mitbekommen. Simba hat es verstanden, er soll ruhig bleiben. Die Lula hat das verstanden. Sie will ganz einfach nie wieder zurück zu diesem Platz. Und vielleicht liege ich mich falsch, aber das ist mein persönliches Gefühl. Es war eine Teamarbeit zwischen Lula, Simba und unserer ganz kleinen Team vor Ort, 6 Mitarbeiter von 4 Pfoten. Der Team war 8 Lebewesen, 6 menschliche und 2, die auf 4 Pfoten sind. Und wir waren alle gemeinsam ein Team.
Das ist eine wunderschöne Geschichte.
Ja.
Jetzt kommen die Tränen.
Ja, alle beteiligten Tränen in den Augen. Ja, ich hatte dich ja vorhin schon mal gefragt, ob die Tiere Amir vertrauen. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Antwort darauf. Die haben irgendeine Art Vertrauen zu ihm gefasst, oder?
Ja, noch mehr eigentlich. Also er sagt ja sogar, dass... Also er sagt nicht, dass er und das Team die Tiere gerettet haben, sondern dass sie das alle gemeinsam geschafft haben. Das heißt also, nicht nur haben sie Amir vertraut, sondern sie haben es selber gemacht, die Tiere. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen dann vielleicht auch Amirs Sichtweise der Dinge, aber ein Stück weit kann ich das schon verstehen und ich finde das ganz schön bemerkenswert. Also die Geschichte ist natürlich komplizierter zu Ende gegangen, als ich sie jetzt erzählen würde, aber im Grunde genommen sind sie dann nach Erbil gekommen mit dem Lastwagen, haben die Tiere dann in das Cargo-Flugzeug gebracht, sind nach Amman in Jordanien geflogen und dort ist das Sanctuary, über das wir gesprochen haben, 150 Hektar groß, wo die Tiere wirklich ein artgerechtes Leben leben können. Und für Amir war das natürlich dann auch ein wirklich großer Moment, als die Tiere dann zum ersten Mal aus den Käfigen raus konnten.
Alle waren aufgeregt und wo die Lula rauskommt, das war unglaublich. Weil die war so schnell raus, das Erste, was sie gemacht hat, dass er einen Apfel gegessen und schnell duschen. Sie wollte sich duschen, weil sie hat gesehen, Wasser, ein kleines Schwimmbecken. Und das war natürlich ein ganz kleines Gehege, das ist ein Adaptionsgehege, dass die Tiere daran sich gewöhnen, nicht auf die größeren Gehege auf einmal. Auf die andere Seite, dass Simba, der Löwe, er war sehr ängstlich. Er war, ich glaube, hat mehr psychische Schaden gehabt oder viele Erlebnisse gesehen. Faktum ist, er hat mehrere Tage gebraucht, bis er den Vertrauen hat, dass niemand wird ihm wehtun. Aber ich bin froh, dass Simba jetzt geht's gut, Lula geht's gut. Und ich hoffe, dass diese Tiere wieder mit anderen Tieren leben können, sozialisiert. Und ganz einfach, sie leben als wilde Tiere.
Luise heult. Caro heult. Christian kennt die Geschichte schon, heult trotzdem. Jetzt hätte ich jetzt auch gerne nochmal nachgefragt. Also das Ganze liegt ja schon etwas über 2 Jahre oder ungefähr 2 Jahre zurück. Mhm. Wie ist es denn Lula und Simba letztlich dann ergangen, der Bärin und dem Löwen?
Es geht den beiden super gut. Lula ist immer noch in dem Sanctuary und hat seit letzter Woche einen Partner.
Ach, cool.
Einen Bären, der jetzt zwar nicht aus dem Krieg kommt. Nein, aber es ging Lula tatsächlich lange Zeit nicht so gut. Also sie war ziemlich traumatisiert und war lange Zeit auch ein bisschen abgemagert und sie brauchte die Zeit auch, um mit diesem anderen Bären zusammengeführt werden zu können. Also sie haben immer noch ein Gitter zwischen sich, weil auch der Bär hat vorher noch nie einen Artgenossen gesehen. Und die beiden gewöhnen sich aber jetzt aneinander und das ist total schön. Also Amir freut sich riesig und als er mir das erzählt hat, habe ich auch gedacht, ach wie schön. Und ja, Simba ist in Südafrika mittlerweile in einem anderen Sanctuary, das heißt Lions Rock, und ist auf 10.000 Quadratmetern mit anderen wilden Tieren zusammen, nicht nur mit Löwen, auch mit Zebras und anderen wilden Tieren. Und ja, kann ein artgerechtes Leben als wildes Tier führen. Und das finde ich total schön.
Ja, wäre so ohne Amir nicht möglich gewesen.
Genau, und sein Antrieb ist die Menschlichkeit, ne? Und er macht das für die Tiere und er sagt, ja, dass die Tiere genauso Anteil am Erfolg der Mission haben wie die Menschen. Und eigentlich noch mehr als das.
Die Tiere dort haben wirklich auch einen sehr friedlichen, kleinen Beitrag in diesem Gebiet. Kinder, die zurück sind, die haben nur sehr schlechte Erinnerungen über Krieg. Ihr Häuser zerstört, ihr Eigentum, der gestohlen ist. Eltern, die gestorben. Und wo stehen neben unserer LKW und schauen einen Bär und einen Löwe.
Dann ist die Welt für den Moment ja, gut, ne?
Die lachen.
Und die Tiere schaffen Menschlichkeit.
Richtig, richtig. Sie sind ein Teil, es ist ein Lebewesen. Und vielleicht wir haben nicht den ganzen Irak gerettet, aber wir sind so stolz, dass die Tiere uns und wir haben die Tiere gerettet. Und die haben ein artgerechtes Leben. Sie können nicht schwimmen. Und wir haben nur 2 Lebewesen dort gerettet. Aber die sind Symbol für Frieden, für Hoffnung und auch nicht aufzugeben.
Mehr
ja.
Tränen.
Ja, schrecklich. Mehr Tränen. Alle Schleusen auf. Danke dir, Christian.
Sehr gern.
Für diese sehr, sehr emotionale Geschichte. Du hast schon die Brille abgenommen. Ja, dieses Plus Eins, eine Show, die sich auch vor allem durch Abwechslungsreichhaltigkeit auszeichnet und dadurch, dass hochemotionale Dinge passieren und zwar Schlag auf Schlag. Du hast immer noch tatsächlich feuchte Augen von der Geschichte mit der Bären und dem Löwen, aber es nutzt ja nichts. Luise, nutzt ja nichts, muss ja weitergehen. Also ja, du bist Regisseurin. Dein letzter Film, haben wir vorhin drüber gesprochen, Liebes Ich, ist jetzt auch gerade nochmal im Kino gelaufen. Ich würde allerdings gerne mit dir noch über dein aktuelles Projekt sprechen. Und zwar rührt das von einer Trennung her. Ja, du hast dich getrennt, auch das hochemotional, einschneidend, irgendwie schwierige Situation. Und dann kommst du also resigniert aus dieser Beziehung und hast jemanden aufgesucht, der sich mit Beziehungen auskennt, einen Coach, ein Therapeut, und der hat dir irgendwie einen bemerkenswerten oder interessanten Satz mit auf den Weg gegeben oder einen Gedanken vielmehr.
Genau, ich war also nicht wegen der Beziehung zu diesem Coach gegangen, aber der wurde mir empfohlen, ja. Und ich war so ein bisschen resigniert eben, und der sagte dann eine ziemlich nüchterne These, und zwar: Jedes 12. Paar ist ein erfülltes und die anderen sind gescheitert oder im erschöpfenden Arrangement leben die sozusagen, bis die Kinder groß sind, oder das ist nun mal so. Und ich habe mich ein bisschen provoziert gefühlt durch die These. Und
ja, die kann er das irgendwie stützen oder greift er diese Zahl aus der Luft oder wo nimmt er das her?
Weiß ich nicht, habe ich bis heute nicht nachgefragt. Aber ich fand diese Irritation angenehm, weil sie mich wach gemacht hat. Und mich hat das provoziert, die zu untersuchen, die These, weil ich mich gerne, wie auch beim letzten Film, auf die Suche mache, Menschen zu treffen, weil die mich berühren, die Schicksale, und weil ich vor allem vielleicht auch mit meiner Herkunft, die ja eher so eine bestimmte Blase oder Prägung war, ich brauche die anderen, um mich weiterzuentwickeln. Ich muss gucken, wie machen das die anderen. Und ich hatte das Gefühl, dass das Thema des Paarseins oft entweder ist es das Paar in der Krise, wie man im Fernsehen kennt, also ständig Krise, oder dann nicht das erfüllte Paar, sondern, wie er das ja beschrieben hat, das Wort, sondern das glückliche Paar, was dann leicht eben so der Konsum demonstriert wird. Also das Paar in den Malediven und Honeymoon-Situation. So. Mhm. Aber das Paar, was im Alltag auf lange Zeit, wenn das erste Verliebtsein abgeklungen ist, sich begegnet, vielleicht auch mit Unlust umgeht oder mit, ja, wo es eine Auseinandersetzung gibt. Das hat mich total interessiert, vor allem auch aus dem egoistischen Motiv, weil ich mir wünsche, dieses Paar mal zu werden oder zu sein. Also,
ja, ich glaube, ich habe vielleicht ein ganz schönes Beispiel für Liebe im Alltag oder wie oder wo man sie finden kann, ohne dass es jetzt total romantisch ist und lauter rote Rosen regnen würde. Und das ist nämlich das gemeinsame Zähneputzen. Also ich empfinde das so als das romantischste Alltagsvorgang, den man so machen kann, ist einfach sich gemeinsam ins Bad stellen und zusammen die Zähne putzen. Und je häufiger ich das mache, okay, manchmal ist die Stimmung schlecht, aber wenn sie gut ist, hat es wirklich was Magisches. Viel besser kann ich das jetzt auch gerade nicht umschreiben.
Und man sieht sich im Spiegel dann, also man sieht sich nicht an unbedingt, es ist nicht so konfrontativ, sondern man ist nebeneinander, miteinander, aber sieht sich.
Ja. Genau. Finde ich eigentlich ganz schön, zusammen Zähne putzen. Ja, und dann ist es, dass man vielleicht auch ein bisschen suchen muss, die Liebe im Alltag. Ne? Ein bisschen so, die springt einen möglicherweise nicht an. Also ich erinnere mich, wie meine Mutter mal ihren Mann, ich weiß gar nicht, ob sie ihn angeschrien hat, auf jeden Fall lautete der Satz, der mir hängen geblieben ist: Ich will die Liebe nicht in einem Nagel an der Wand suchen. Und ich hatte das dann irgendwann gehört und dachte, warum eigentlich nicht? Das ist doch geil, die Liebe in einem Nagel an der Wand zu suchen. Da ist sie doch auch versteckt.
Da ist sie auch.
Ja.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Gedanke, den ich interessant finde, wie man es schafft, die Liebe nicht zu stören. Also die Liebe, die da ist, wie die Motivation oder die Lust am Leben zu sein, die nicht zu stören mit seinen Neurosen, sondern seine Neurosen dann vielleicht woanders auszuleben oder in anderen Feldern auszuleben, aber eben nicht mit dem Partner.
Das finde ich gerade so schön, dass ich es mir einfach aufschreibe. Wann wird denn die Arbeit an diesem Film richtig beginnen? Beziehungsweise die eigentliche Frage ist, wann könnte denn dieser Film fertig sein, Luise?
Es ist gerade so, dass ich die Aufnahmen sind Rechercheaufnahmen. Ich freue mich auch, wenn Paare mir schreiben. Ich habe auch so eine kleine E-Mail-Adresse, wenn Leute Lust haben, kann ich die mal kurz sagen. Mann und Frau im Mond, alles in einem Wort, @gmail.com. Mann und Frau im Mond, @gmail.com. Also ich treffe Paare, ich mache Rechercheaufnahmen und schreibe und genau, das ist wann genau. Ich hoffe, dass es jetzt nicht unnötig, dass ich das auch nicht unnötig störe, die Motivation, und das unnötig in die Länge ziehe, aber ich kann noch nicht sagen, wann der fertig wird. Daran arbeite ich gerade so. Mit diesem Coach auch zusammen, genau.
Ja, Mensch, schön, dass du hier bist und schön für diesen Gedanken, die Liebe nicht stören, ist so viel besser, als sich ständig um sie zu bemühen, zu kämpfen, zu kratzen, zu beißen, zu jammern, zu heulen. Die Liebe nicht stören, das nehme ich, glaube ich, mit. Wissenschaftler, wissen Sie, Wissenschaftler, Das sind leidenschaftliche Typen. Vielleicht sogar die leidenschaftlichsten von allen, weil sie Fragen, die sich stellen, eben mit einer, ja, mit einem unnachgiebigen Interesse und mit einer Klugheit nachgehen, die sie irgendwann zum Ziel führt. Nicht nur Imker widmen Bienen ihr Leben, nein, eben, wie wir es gerade gehört haben, auch Wissenschaftler können das machen. Einer der führenden Forscher zum Nervensystem der Bienen, das ist Randolf Menzel. Fast sein ganzes wissenschaftliches Leben hat er diesen kleinen Tieren gewidmet. Tja, er will einfach wissen, wie das Gedächtnis der fleißigen Honigsammler funktioniert. Weil das auch Rückschlüsse auf unser menschliches Gedächtnis zulässt. Bei uns sind die neurowissenschaftlichen Prozesse beim Lernen zu komplex und außerdem muss man ja sagen, passt das menschliche Gehirn nicht unter das Mikroskop.
Ja, was damals gelungen ist, war zu zeigen, dass eine einzelne Nervenzelle, dass die dem Gehirn mitteilt, das hast du zu lernen. Und das war vorher noch in keinem einzigen Fall gezeigt worden.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Randolf Menzel, ich bin Professor für Neurobiologie an der Freien Universität und jetzt schon lange mit dem Bienengehirn beschäftigt. Und was mich daran interessiert hat, war, wie im Gehirn der Bienen Gedächtnisse gebildet werden. Dieses Erlebnis war eigentlich ein Erlebnis zusammen mit einem meiner Doktoranden. Der hatte nämlich die Angewohnheit, sich in seinem Labor zu verstecken. Und eines Tages kam er spät am Abend, und das war schon, nachdem er 14 Tage, 3 Wochen nicht mehr so aufgetaucht war. Und dann zeigte mir im Mikroskop eine gefärbte Nervenzelle, die sich über das ganze Bienengehirn ausbreitet und die dem Tier mitteilt, ob etwas gelernt werden soll. Und das war dann der Nachweis von der Bedeutung einer einzelnen Nervenzelle in einem ganzen Gehirn, was für den Vorgang des Lernens von entscheidender Bedeutung ist.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Also als wir zum ersten Mal nach 2 Jahren mühsamer und erfolgloser Arbeit gesehen haben mit dem Mikroskop, dass eine Aktivität sich darstellen lässt, wie ein Film, das war ein umwerfendes Ereignis. Da sind wir alle im Kreis gesprungen. Naja, es war schon in der Fantasie immer wieder mal erhofft. Aber dass es dann gelungen ist, nach sehr mühsamer Vorarbeit, das war schon ein großartiges Erlebnis.
Und was hat's gebracht?
Wir waren natürlich bei weitem nicht die einzigen weltweit, die daran gearbeitet haben. Zu der Zeit, als man zum ersten Mal bildlich darstellen konnte, wie Nervenzellen aktiviert werden und wie sich das dann in einer Bildveränderung darstellt, da war das für ganze Gehirne noch unbekannt. Wir haben das für das Bienengehirn zum ersten Mal angewandt und das konnte man dann auf andere Gehirne anwenden. Es war schon ein erster Sprung in die richtige Richtung. Das ist eine ungeheuer erfolgreiche Methode geworden, die auf verschiedenen Gehirnen angewandt wird, aber insbesondere auf kleine Gehirne, die man als Ganzes unter das Mikroskop legen kann.
Tja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe wirklich wieder was gelernt. Eine Menge habe ich gelernt. Über Liebe, über Bienen, über Menschlichkeit. Ja, das war's, aber das ist ja auch schon ganz schön viel. Danke an Luise, schön, dass du hier gewesen bist.
Dankeschön.
Tschüss. Danke auch. Liebe alle, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.